You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 56. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast. Guten Tag!
Hi! Welche Filme wir besprechen, willst du noch nicht sagen? Ist noch ein Geheimnis.
Detective Pikachu, Pokémon Detective Pikachu vom Rob Reiner, Rob Letter, irgendwie so ein Rob ist das, oder?
Rob Letterman, glaube ich.
Rob Letterman, genau. Und J'ai perdu mon corps, ich habe meinen Körper verloren, von Jeremy Clapin.
Genau.
Wie geht's?
Gut. Ich habe jetzt die finale Verlängerung für meine Masterarbeit bekommen. So, also jetzt ist es wirklich kurz vor knapp. In 3 Wochen ist das ganze Ding vorbei und ich kann mit einem schönen Rosé-Sekt anstoßen.
Damit. 3 Wochen hast du gesagt?
Genau.
Gut zu wissen.
Und 2 Wochen sind davon noch wirklich fürs Schreiben. 1 Woche davon ist noch, ist dann halt für formative Geschichten drüber lesen lassen, was man halt so macht. Und dann gucken wir mal, inwiefern dann endlich diese ganze Corona-Sache es mir ermöglicht, im Weinsektor tätig zu werden. Mhm. Mal schauen, ob man mit genug Kreativität hier in Potsdam irgendwas reißen kann damit.
Ja, toi, 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 ne?
Danke. Und bei dir?
Ziemlich gut. Meine Studis haben alle Deutsch 102 bestanden. Die letzten Noten sind heute eingetragen worden, worüber ich sehr glücklich bin. Dieser Stress ist schon mal vorbei. Mein erstes Essay habe ich vor ein paar Tagen eingereicht. Achso, das ist das Quietschen von deiner
Weinflasche. Ja, ich entkorke gerade.
Ja. Ich dachte, du nuschelst da etwas.
Winsel vor mich hin, weißt du so.
Ja, darüber, dass wir gleich Detective Pikachu besprechen müssen.
Ja, das könnte ein Grund sein.
Und ich habe noch 2 Essays einzureichen, aber ich bin guter Dinge. Das funktioniert alles. Und dann ist es am 7. Mai soweit. Das Semester ist dann vorbei und ich habe den Sommer dann, um mich auf Prüfungen vorzubereiten.
Trotzdem schön, dass bald der Sommer kommt. Man merkt es wirklich. Ich war gerade eben nochmal laufen gewesen. Ein bisschen freut man sich wirklich drauf. Weißt du, dann auch mal endlich ohne, also bei mir auf jeden Fall, ohne dann sich filmwissenschaftlichen Texte mehr zu geben. Und in meinem Fall ja auch einfach sehr, sehr viele Box-Office-Zahlen hoch und runter in Diagramme zu pressen. Da freue ich mich einfach drauf, wenn das einfach vorbei ist.
Ja, ich werde mich noch viel länger mit Filmwissenschaft beschäftigen müssen, leider. Oder nicht leider.
Ja, du hast es dir ja also ausgesucht.
Ja, genau so ist das.
Kommen wir jetzt zu deinem Getränk.
Ja, Kaffee, äthiopischen Kaffee. Ich habe mir eine Kaffeemühle
100% gekauft. Arabica, oder was?
Genau so ist das. Ich hatte den noch übrig von meiner Reise zu meinem Vater über Winter und hatte halt keine Kaffeemühle gehabt.
Hast du eine Handmühle jetzt?
Nee, Quatsch.
Du hast eine, also wirklich eine elektronische.
Ja, genau.
Vergiss nicht, du sprichst mit jemandem, der sich in dieses Thema ja in den letzten Monaten sehr stark eingearbeitet hat.
Ja, ich wüsste nicht wirklich, was der Unterschied zwischen der mechanischen und der handgetriebenen im Geschmack ausmacht. Gibt es da einen Unterschied?
Das soll ja immer noch kein Kaffee-Podcast werden, aber du machst damit was für einen Kaffee?
Filterkaffee damit? Oder mit so einer französischen Presse.
Gut, da ist das relativ, es ist egal. Das Wichtige ist, dass das Mahlgut gleichmäßig ist und es nicht verschieden große Stücke dann oder Krümel gibt. Zum Beispiel, ich mache alles mit einer Siebträger und da ist diese Gleichmäßigkeit des Mahlgutes sehr, sehr wichtig, weil sonst schießt irgendwo das Wasser mit diesem Druck eben durch die Stellen, wo einfach diese größeren Flocken sind oder was auch immer. Mm. Dafür ist das wichtig. Das ist aber so ein Ding, ne? Wenn man anfängt mit Kaffee, dann holt man sich das eine, dann muss man auch das andere sich holen. Das ist wirklich so ein Fass ohne Boden irgendwie. Ich habe ja angefangen mit einer Siebträger bei mir auf dem Regal. Es sind schon 2 Regalböden von diesen 3 okkupiert mit Kaffeekrams. Also mit Zubehör, also es nimmt so überhand irgendwie, man kann gar nicht ohne das nächste Tool irgendwie, finde ich, zurechtkommen.
Aber hey, du hast ja den Hang dazu, sehr großen Wert auf sowas zu legen, wo ich eher auf den Effekt erhascht bin. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist so Getränke sind mir wichtig, weißt du. Ansonsten, ich habe gerade aufgemacht den Wein, den wir heute auch zum Pulpo trinken werden. Und zwar den Manila, den weißen von Martin Nittnaus aus Österreich. 2017. Macht einfach großen Spaß und deswegen, jetzt gönne ich mir schon ein Gläschen, dann wird der Rest dann gemeinsam mit Freunden heute zum Essen getrunken.
Ja, sehr schön.
Genau. So kommen wir von den schönen Dingen zu den schlechten Dingen im Leben. Dazu gehört dieser Film. Mhm. Pokémon Meister Detective Pikachu. Ich muss diesen Plot zusammenfassen, gell?
Ja.
Ist das richtig?
So ist das.
Es ist gar nicht so einfach, finde ich, weil dieser Film nicht wirklich eine Narration an die Hand gibt, so richtig, finde ich. Zum anderen ist es aber auch einfach total einfach. Du hast irgend so eine komische Super City und so eine Superwelt von mit Pokémon, in denen eben es, wie es immer ist, dass irgendwelche normalen Menschen sich Pokémon eben halten als so, ja, Action-Haustiere. Mhm. Und du hast dann den 21-jährigen Tim Goodman, der so ein Versicherungstyp ist, ne?
Ja, genau.
So ein Versicherungstyp arbeitet. Der hat keine Mutter mehr und mit seinem Vater ist er nie so richtig zurechtgekommen. Und dann soll der Vater bei einem Autounfall gestorben sein. Und deshalb wird er nach Rhyme City zitiert, wo sein Vater eben Detective gewesen ist. Um dann, ja, keine Ahnung, warum er eigentlich da überhaupt hinfährt, weil er hat ja nie viel verbunden mit seinem Vater. Und dann trifft er eben auf der Wohnung auf den Partner, ne? Also hier Polizeipartner von seinem Vater, das ist Pikachu. Gesprochen von Ryan Reynolds. Und er hat die Vermutung, dass der Vater, wie heißt der denn hier mal? Harry, ne? Und der Howard, oder wie heißt der nochmal, der Vater?
Fuck if I know.
Harry. dass Harry, er nur seinen Tod fingiert hat und einer großen Geschichte auf der Sache war. Die beiden verfolgen dann Spuren, um dann eine Art von Komplott aufzudecken.
Du klingst richtig gefehlt.
Sorry, und irgendwo ist noch Mio 2 unterwegs. I don't know, Alter. Es ist wirklich krass, diesen Film zu rekapitulieren, weil man hat ihn geguckt. Das Hauptproblem in diesem ganzen Film ist, ich habe keinen einzigen Einsatzpunkt für mich entdeckt, wo ich jemals in diese Geschichte hätte mit reingezogen werden können. Deswegen fühlt sich das irgendwie so an, als ob ich gerade ein Buch irgendwie vorstelle, was ich noch nie gelesen habe. Weißt du? So ein Buchclub, wo man so gute Mühne zum bösen Spiel machen muss und dann so sagt, ja klar, habe ich Tolstoi gelesen. Weißt du so?
Ach so, ich dachte eher so Motto, sechste Klasse, du hast das Buch nicht gelesen und musst eine Präsentation dafür.
Das geht ja in die gleiche Richtung. Nur, wenn es dazu kommt, dass Detective Pikachu Lehrstoff in der Schule wird, dann haben wir alle riesige Probleme auf jeden Fall. Das darf nämlich nie passieren.
Ja, die Spiele an sich sind ja cool, ne?
Also. Ey, toll! Wir sind ja die Generation, ne? Wir sind die Generation Pokémon gewesen. Oder wie sah es bei dir aus?
Nee, so ist das. Und ich habe auch Kollegen, die auch ihr PhD machen hier an der University of North Carolina, die haben sich riesig gefreut, als der Film rausgekommen ist, weil das für sie so ein Throwback ist an ihre Kindheit. Ich meine, ich habe die Spiele auch gespielt.
Welche Spiele meinst du genau? Also
Gameboy-Spiele, genau. Sie haben mir damals ja relativ viel bedeutet, aber mittlerweile lässt mich das auch irgendwo kalt. Aber ich habe sehr wohl Freunde, die das immer noch sehr beschäftigt. Die haben sich auch hier diesen App runtergeladen, wo man irgendwo draußen sein Smartphone in die Luft hält und
Pokémon Go.
Ja, genau, Pokémon Go. Die waren mit Feuer und Flamme dabei. Keine Ahnung, wie die den Film fanden. Ich habe das ja über Social Media verfolgen können, aber wir haben uns nie dann über Pokémon Detective Pikachu unterhalten.
Ich muss ja auch sagen, also als wir den Trailer dazu mal gemacht haben in diesem Special einmal, da war ich ja auch, ich fand den Trailer voll cool und für mich war dann so, hey, vielleicht ist das ja was. Vielleicht könnte man da mal wieder die Scheuklappen abmachen, weißt du? Und irgendwie einen Film gucken, wo man von vornherein sagt, der ist scheiße, aber vielleicht überzeugt er einen ja oder überrascht einen irgendwie auf irgendeine Art. Das ist eine der wenigen Sachen, die ein bisschen funktionieren, ist halt an sich Pikachu, weil dahinter irgendwie so ein funny Dude wie Ryan Reynolds steckt und ja, dann irgendwie so ein bisschen Leben einhaucht, diesen komischen Kuscheltieren da. Das gilt aber für kein anderes der Pokémon, die in diesem Film gezeigt wurde. Ich finde, das Hauptproblem an diesem Film ist, dass diese Pokémon da irgendwie genau wie bei Pokémon Go so einfach in die Landschaft reinmontiert wirken, dass die gar nicht integriert sind richtig. Also die sind so viel Fremdkörper. Und das ist schlecht in einem Film, der anscheinend in der Pokémon-Welt spielen soll.
Ja.
Das Animierte war von Anfang an einfach wie in so einem PC-Spiel, wo dann irgendwie so Motion Capture in die reale Welt reingepackt wird. Und wir wissen, dass das besser geht seit Jahrzehnten eigentlich, seitdem das gemacht wird. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass du dort so richtig schlecht gemachte Pokémon einfach drin hast, in einem Film, der ja davon lebt, von einem Franchise, was ja seit Tag 0 nichts anderes gemacht hat, als digital Wesen zu erschaffen. Weißt du? Das muss doch deine Kernkompetenz sein, Lebewesen glaubwürdig oder ja authentisch in eine Umgebung zu implementieren. Also das verstehe ich nicht.
Ja. Naja, der gesamte Film ist einfach total lieblos gemacht worden. Ne? Also es ist ein Gebilde aus verschiedenen Konzepten. Es hat sich für mich die ganze Zeit die Frage gestellt, wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Und das fühlt sich an wie Film in einem Komitee-Prinzip gemacht. Die Experten geben ihr Senf dazu, was gefällt den Kindern und den Millennials. Das wird alles zusammengefügt, ohne recht zu wissen, wie die Teile zusammenpassen oder wie sie eigentlich zusammenpassen sollen. Es ist so, als würde man einen IKEA-Schreibtisch zusammenbauen und die Anleitung einfach aus dem Fenster schmeißen, bevor man anfängt.
Also diese Planlosigkeit oder diese Ratlosigkeit, die du jetzt auf der produktiven Seite siehst, sehe ich ehrlich gesagt auch auf der rezeptiven, weil ich weiß nicht, wer diese fucking Zielgruppe sein soll, für die dieser Film gemacht ist. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer guckt das? Also wer will das gucken? Wir, wie gesagt, sind ja die Generation 0, die mit den Gameboy-Spielen aufgewachsen sind, als das alles noch in 2D und in Schwarz-Weiß-Pixeln irgendwie geregelt wurde. Wir sind damit irgendwie groß geworden. Uns catchst du damit nicht. Wir erkennen schon, dass das irgendwie schnulli ist. Die anderen Generationen nach uns sagen die, boah, das ist richtig geiler Scheiß. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich fand das irgendwie auch so oll. Auch von der ganzen visuellen Umsetzung an sich. Und wir haben ja heute irgendwie so ein Special, was Animationsfilm ist. Das muss man hier einfach sagen, 5 hinsetzen, oder? Also.
Ja. Nee, richtig.
Dieser Film erinnert mich so an so ein paar Filme, die so damit gespielt haben. Also hier in Deutschland hat man gerade so Chroniken eines Kängurus. Kennst du das?
Nee.
Das ist auch nach so ganz bekannten Büchern von Marc-Uwe Kling. Das ist halt auch so ein sprechendes Känguru und das ist so ein bisschen anarchischer Humor und geht so ein bisschen für mich auch wieder in so eine Ted-Richtung, wo du halt einen sprechenden asozialen Bären hast. Der mit Mark Wahlberg war es, glaube ich, ne? Mark Wahlberg oder Matt Damon. Einer von beiden.
Gab's nicht diesen Film Kangaroo Jack mit Jack Black vor zigtausend Jahren?
Ja, stimmt, es gibt noch, stimmt. Es gibt sogar noch einen Kangaroo Jack. Das ist absolut richtig.
Ja, ja.
Das ist ein anderes Känguru. Das Känguru von Marc-Uwe Kling ist Anarchist. Trotzdem, das sind alles irgendwie so gleich schnell sprechende, quirlige Kuscheltiere, die alle cooler sein wollen, als sie eigentlich sind. Und das hat mich an Pikachu leider auch. So gern man Ryan Reynolds hat und so, weiß ich nicht, so sympathisch das alles mit Deadpool gewesen ist und seitdem er irgendwie diesen Nimbus hat von so einem, weiß ich nicht, so einen witzigen Dude. In diesem Film hat er, finde ich persönlich, keine einzige Punchline. Dieser Film ist komplett punchline-frei. Das heißt, selbst die zweite Kernkompetenz von so einem Film einfach cool geschriebene, schnelle Dialoge fehlen total. Nochmal dann die Frage, für wen ist das dann, ehrlich gesagt? Also das Ding ist nicht witzig, ist nicht gut animiert. Für wen?
Hast du eigentlich die Zahlen vor dir? Ich glaube, der hat 150 Millionen eingenommen, ne?
Der hat 150 Millionen gekostet auf jeden Fall. Ich kann das schnell mal nachschauen.
Okay, ja, wäre mal
was
interessant.
Ich bin ja Premium-Mitglied bei Box Office Mojo, also bei IMDb Pro jetzt. Kann ja alles mir angucken. Hast du den alleine geguckt oder mit jemandem?
Ich habe den mit David geschaut, also mit meinem Mitbewohner. Also sein Forschungsgebiet ist Videospiele. Er kennt sich mit Computerspielen halt sehr gut aus. Hat auch entsprechend die Spiele gespielt. Er ist auch 3 Jahre jünger, vielleicht 4 Jahre jünger als ich. Also schon an der Grenze zu Gen Z und nicht mehr Millennial, so wie wir. Er hat auch neben mir gesessen. Also ich glaube, wir haben einmal so nicht mal laut gelacht, sondern einfach so gemacht. Und das war in diesem mittleren Drittel des Films. Der erste Drittel, wo Pikachu noch nicht erscheint, kann man komplett vergessen. Und es ist so komplett ohne Charme. Die schauspielerische Leistung kann man nicht wirklich eine nennen. Im letzten Drittel verliert sich der Film ja komplett in Absurditäten. Aber er war auch nicht wirklich hingerissen von dem Film.
Ja, also die Zahlen sind folgende. Also 150 Millionen Budget. Zu Hause hat er eingespielt 144 Millionen. Dazu kommen nochmal fast 300 Millionen auf dem internationalen Markt. Also insgesamt hat er eingenommen 433 Millionen. In China hat er ungefähr 100 Millionen alleine eingenommen.
Mhm.
Ja, okay. Das ist also, da siehst du schon einer der wichtigsten Motoren, was ja einfach sich ja schon seit Jahren abzeichnet oder abgezeichnet hat. Wir müssen jetzt fast immer alles in
ins Imperfekt setzen.
Ja, weil Covid-19 einfach da den gesamten Markt durchschütteln wird. Und ich werde das darauf logischerweise auch eingehen in meiner Masterarbeit, weil ich ja den russischen Kinomarkt betrachte. Und alle Tendenzen, die sich abgezeichnet haben, sind jetzt natürlich erstmal ad acta gelegt, ne?
Mhm.
Und das ist natürlich eine komplette neue Marktsituation. Aber bis dahin hat Pikachu viel Geld eingenommen irgendwie.
Ja, es gibt einen kleinen Adorno-Zitat.
Ich
lese zurzeit Minima Moralia. Das habe ich glaube, vielleicht am gleichen Abend noch gelesen oder am Abend danach. Aber mir schien das relevant zur Besprechung von diesem Film, aber auch von den letzten zwei Blockbustern, die wir besprochen haben, nämlich Hobbs and Shaw und König der Löwen. Ja, genau. Mhm. So, der Spott gegen das Escape. Die standardisierte Empörung über Oberflächlichkeit ist nichts als das erbärmliche Echo des alteingesessenen Ethos, das gegen's Spiel wettert, weil es in der herrschenden Praxis nicht mitspielt. Nicht darum sind die Escape-Filme so abscheulich, weil sie der ausgelaugten Existenz den Rücken kehren, sondern weil sie es nicht energisch genug tun, weil sie gerade so ausgelaugt sind, weil die Befriedigungen, die sie vortäuschen, zusammenfallen mit der Schmach der Realität, der Versagung. Die Träume haben keinen Traum. Wie die Technicolor-Helden nicht eine Sekunde vergessen lassen, dass sie Normalmenschen, getypte prominenten Gesichter und Investitionen sind, so zeichnet sich unter dem dünnen Flitter der schematisch hergestellten Fantastik das Skelett der Kino-Ontologie unmissverständlich ab. Die ganze anbefohlene Welthierarchie der Kanon des Unerwünschten und Nachzuahmenden. Das schien für mich vor allem auf die letzten zwei Filme zuzutreffen, also eben auf Lion King und auf Hobbs and Shaw. Hier erreicht dieser Film nicht mal diesen Punkt. Er bleibt auf halber Strecke liegen und ist nicht mal als Escape wirklich dienlich, weil er so offensichtlich seine Künstlichkeit auf dem Ärmel trägt.
Ich bin entgegen der Frankfurter Schule. Ich finde, manchmal ist intellektuelle Zerstreuung auch nicht schlecht. Ne? Also bin großer Fan auch von gut gemachter Blockbuster-Unterhaltung. Nur du hast recht, weil ich schon von Anfang an, also in der Exposition bleibe ich schon stecken und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist da, wie heißt er nochmal, Timmy, Jimmy, Bimmy, hier, Justice Smith, Tim, warum Tim überhaupt zum Vater fährt und ich, wenn das ein Escape-Film ist, bleibe ich schon an der Notausgangstür hängen, weißt du? Also ich schaffe noch nicht mal den Durchgang, man schafft es nicht über die Schwelle in diesem Film, weil es gibt keine Schwelle, nochmal, für wen soll dieser Film sein? Wer soll über diese Schwelle treten können? Das heißt, dieser Film versagt absolut in der Kenntlichmachung von seinen inneren Motivationen, weil er hat keine, außer Money, Money, Money. Ja, und das ist dann vielleicht das andere Ding, wenn Escape nur darum geht, wirklich, dass du sofort merkst, das ist eine Geldmaschine. Und wir wissen alle, Lion King ist genau das gleiche auch, ne? Nur da hast du noch eine andere Motivation, die man vielleicht mit diesem nostalgischen, die Eltern zeigen ihren Kindern irgendwie, ne, wie sie mit Pumba, Simba und bla 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 irgendwie mal geweint haben als Kind. Das ist ja noch ein nostalgischer Faktor, der da mitspielt. Hier wird meines Erachtens das gesamte Franchise gesprengt und es verliert eigentlich jeden Reiz, den es ja haben könnte. Fantastische Welt mit diesen ganzen komischen kleinen Kuscheltieren, die gegeneinander kämpfen. Und ich finde das beste Sinnbild dafür, dass dieser Film einfach nicht begreift, was er eigentlich in den Händen hält an sich, an bombastischer Unterhaltung, ist dieser Cage-Fight, den es in der Mitte des Films gibt, wo Pikachu gegen einen aufgeputschten Glurak kämpft. Ich glaube, es ist Glurak,
ja,
ne?
Ja, dieser, ja, auf Englisch Charizard.
Super Dragon. Aber, ja. Ja. Dieser Cage-Fight, sogenannte, der Cage besteht aus Bauabsperrung, weißt du? Also so Bauzäunen. Das ist also das Gegenteil eines Cages, weil das Ding, wenn du dagegen läufst, so, da kannst du immer nur aushebeln. Das ist ja nicht wirklich, also das ist ja nicht massiv. Mhm. Das Ding hat 150 Millionen gekostet, ist aber das Gegenteil von massiv. Du merkst einfach, dass da wurde nur mit Spucke gearbeitet, gefühlt. Mhm. Weißt du, damit das zusammenhält. Und dann dachten die so, ja, das läuft schon, weil die ganzen komischen Kinder, die 2 Sekunden aufs Handy gucken, ist es eh egal, was wir da eigentlich zeigen. So kommt es irgendwie vor. Es lässt einen irgendwie blasphemisch zurück. Lass uns bitte über den anderen Film reden, oder? Oder willst du noch?
Ja, ja, das klingt sagen? Gut. J'ai perdu mon cœur von Jérémy Clapin. Ich werde jetzt ab jetzt nur noch Ich habe meinen Körper verloren sagen, weil meine französische Aussprache zu wünschen übrig lässt.
Dabei ist das natürlich der viel schönere Titel. Aber hey.
Ja, natürlich. Ja.
Oder sag einfach I lost my body. Ist auch gut.
I lost my body. Okay.
Das ist besser, ja, finde ich, als das Deutsche.
Wir haben es diesmal wieder mit einem Waisen zu tun. Naufel ist ein junger Mann, der seine Eltern mit 10 vielleicht verloren hat. Er ist in Paris aufgewachsen und lebt bei seinem Onkel. Auf jeden Fall geschieht es, dass er seine Hand verliert. Ich möchte auch nicht wirklich verraten, wie. Die Geschichte des Films handelt davon, auf der einen Seite, wie seine Hand zu ihm zurückkehrt. Das erinnert so ein bisschen an eine sehr dunkle Version von Toy Story, gewissermaßen. auf der anderen Seite ist das eine Liebesgeschichte zwischen Naufel und, wie heißt sie nochmal, Gabrielle?
Gabrielle.
Ja, Gabrielle. Und wie sie sich kennenlernen, gewissermaßen Anziehung, aber auch
Abstoßen, Ablehnung.
Ja, genau.
Also es sind Zweifel in deren Beziehung drin.
Genau. Und das
Barrieren, wichtig, große, Barrieren. Große Barrieren.
und das wird in Flashback-Sequenzen primär erzählt. Und die Hand funktioniert hier so als, er koordiniert sozusagen zwischen diesen beiden Teilen des Filmes.
Das totale Gegenteil zu dem vorherigen Film, den wir besprochen haben. Ich muss sagen, ich fand den Film herausragend gut. Also jetzt nicht nur, weil es in Abgrenzung zu dem Pikachu-Ding, sondern ich finde auch einfach an sich betrachtet, ist dieser Film für mich herausragend gelungen. Ich war lange nicht mehr so gefesselt und ich war lange nicht mehr so tief drin in einem Film. Und das hat bei mir die Bewandtnis, dass ich finde, bei so einer Animation, wie sie hier eben uns offenbart wird, da bin ich generell immer schon fokussierter. Mhm. Obwohl das Grundsetting bei mir an diesem Tag gar nicht so gut war. Das war nach einem relativ anstrengenden Tag, das war gestern. Ich habe mir dann ein schönes Weinchen aufgemacht einfach. Freundin war dabei, aber wir waren so ein bisschen müde eigentlich. Wir haben schon gegessen gehabt, so die Verdauung war im Gange und dann, weißt du, dann war es schon irgendwie 22:30 oder so und dann, ja, jetzt noch den Film gucken, da guckt man erstmal auf die Zeit, denkt man sich so, okay, der dauert nur 81 Minuten. Versuchen wir es mal. Pressen wir das mal durch, so in der Art. Und dann aber war ich seit Minute 1 hellwach und super fokussiert. Also es gibt einen ersten Dialog und danach gibt es eine längere Zeit keinen und das braucht es auch gar nicht, weil aber das Visuelle so stark ist und die ganze Narration mitträgt, mittransportiert, dass es wirklich toll war. Und diese Pace, die dieser Film an den Tag legt am Anfang, lässt nie nach und ganz am Ende ist man wirklich gespannt. Und ich finde, der Film entlässt einen auch genau richtig.
Ja, ja, der funktioniert fast wie eine Kurzgeschichte, ne? Also, wie ist das Prinzip nochmal? Das Eisbergprinzip von Hemingway. Ein Zehntel von dem, was man an der Oberfläche sieht, ja, und dann 9/10 unter der Oberfläche. Und auch in der Art und Weise, wie der Film anfängt und endet auch. Dieser plötzliche Anfang, plötzliches Ende. Cool gemacht und erzählerisch. Kohärent, kompakt auch erzählt.
Ja.
Da ist nichts Überflüssiges.
Intensiv.
Ja, ja, intensiv ist richtig.
Das hat sich für mich am stärksten gezeigt in der Hausflur-Episode. Nennen wir es das Aufeinandertreffen von Gabrielle und Naufel. Super gut erzählt. Eine so filmische Situation und auch noch ein gut geschriebener Dialog. Da hat einfach alles gepasst. Da hat einfach sich alles gegenseitig unterstützt, was den Film zum Film macht. Und wir haben es hier, wie gesagt, mit einer Animation zu tun, die schon darauf anlegt, ist auch auf einer Graphic Novel basierend, hat auch diesen Stil, finde ich, übersetzt diesen ganz gewisse Ästhetik einer Graphic Novel auch wunderbar in bewegte Bilder. Die Atmosphäre ist hier wirklich alles und ich habe irgendwie nur so Graphic Novels bisher gelesen, Persepolis und Co., die so eine ganz gewisse Schwere haben. Diese Schwermut hast du auch hier wieder. Die wird auch durch die Anfangsszene, in der eine Fliege eine Rolle spielt und der Vater von Naufel, wird das schon eigentlich total eingeleitet. Das ist wirklich diese Stärke von diesem Film, eine Graphic Novel in Bewegung zu setzen und dann, nehmen wir ruhig diesen Eisberg, noch mehr zu erzeugen in dir drin, was eben nicht sichtbar ist auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm, sondern dann in dir weiter passiert. Und das Ende lässt einen mit vielen Möglichkeiten zurück. Und wir haben dann hier gesessen wirklich und haben darüber über diesen Film geredet. Ja. Und das fand ich schön. Das war ein Film mal wieder, wo man nicht nur die Fernbedienung in die Hand nimmt und auf ausstellt und sagt, okay, was machen wir jetzt Schönes, sondern man hat sich wirklich dann mit dem Film beschäftigt, mit diesen Personen beschäftigt und mit vor allem auch mit der Leidensgeschichte auch von Naofel, die uns dort gezeigt wird.
Die Figuren sind auch so liebevoll gezeichnet und sind so schön rund auch, facettenreich. Und es ist nicht so, als wäre das alles irgendwie dialogisch abgehandelt worden innerhalb von 10 Sekunden oder... Sie sind facettenreich und es bleiben auch gewisse Aspekte ihrer Persönlichkeit versteckt oder sie werden erst im Laufe des Films entdeckt, aber das fühlt sich nie an, als wäre das als Gimmick irgendwie konzipiert oder eingesetzt worden.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde, das sind hochlebendige Figuren und ich finde, Gabrielle hat vor allem zum Ende hin, zeigt sie immer mehr Layers und die Endsequenz, da werden so viele Layers sichtbar. Du hast recht, es gibt nur Töne von einem Kassettenrekorder, um es so zu sagen, aber das reicht aus eigentlich, um nachzuspüren, was Gabrielle beschäftigt, was sie verstehen kann, was sie nachfühlen kann. Ich spoiler nicht, oder? Das ist jetzt noch nicht wirklich bestimmt. Deswegen, wir dürfen diesen Film nicht spoilern, finde ich. Obwohl generell, wenn eine abgetrennte Hand durch Paris wandert und man weiß von Anfang an, dass es seine Hand ist, weil da so ein Muttermal drauf ist oder so ein Leberfleck, das ist jetzt kein Spoiler. Aber die Suche an sich, wohin die führt und was gefunden werden kann in dieser Suche, das ist Spoiler wert. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, aber du hast recht, das sind lebendige Personen. Und obwohl sie in dem Sinne einfach in der Animation drin sind, sind sie lebendiger als für mich persönlich gewesen, als viele Filme, wo ich Realfilm gehabt habe, wo mir Charaktere oder Figuren gezeigt wurden. Da habe ich super mitgelitten oder bin mitgegangen. Und selbst so jemand wie sein, in dem Sinne ja, was ist das, Cousin, Gigi, ne?
Ja.
Tolle Figur.
Gigi ist der Vater, oder? Oder der Onkel spielt gewissermaßen eine Vaterfigur. Der Onkel von Gabrielle. Ja, tut ja nichts zur Sache.
Ach so, nee, du meinst den Onkel, du meinst den Tischler-Onkel.
Ja, genau, den Tischler-Onkel.
Ja, das ist gut möglich. Das stimmt. Ja, ich war so verliebt in Gabrielle und Naufel, dass ich auf die anderen Namen gar nicht mehr so geachtet habe. grundlegend ja, weil er in der Tischlerei angenommen wird noch. Zwinker, zwinker. Und das ist eine weitere Sache, die ich in diesem Film einfach, die hat mich wirklich mitgenommen, aber positiv mitgenommen, diese unfassbar haptische Komponente dieses Films. Mhm. Also die wird dadurch katalysiert, dass du eben einfach auch Oberflächen innerhalb dieser Animation hast, die aufeinander prallen, Oberflächenstrukturen sichtbar werden, es gibt verschiedene Layers, die in diesem Film einfach drin sind. Und du hast auch haptische Momente. Da haben zum Teil spielen Ratten eine Rolle, Hunde eine Rolle oder auch Kreissägen in der Tischlerei. Das ist so haptisch, das tut so selber weh. Und das habe ich auch lange nicht mehr gehabt, dass ich, obwohl ich ja weiß, ist gezeichnet in dem Sinne, so mitgefühlt habe, dass ich so einen Phantomschmerz mitspüre fast. Ne? Ja. Und das ist wirklich grandios.
Ja, bei den Ratten vor allem, das war für mich hart. Ja. Bei den Ratten und Kakerlaken, die gehen für mich gar nicht. Da ist so ein Grundekel bei mir.
Boah, ich bin bei Kakerlaken, da bin ich auch richtig schlimm, obwohl die ja nichts machen können eigentlich. Ratten können dich ja beißen, aber Kakerlaken, ich hasse sie. Es ist einfach das. Ich bin gar nicht, aber Kakerlaken ist wirklich. Gab es zum Glück im Film nicht. Nur eine Urangst wurde bedient.
Ja, aber das ist auch der Einfallsreichtum dieser Mise-en-Scène. Das, die Szene mit dem Kind, da ist mir das Herz wirklich aufgegangen. Ah. Also da hat sich so eine Fülle in diesem Film gezeigt. Ich hätte den sehr gerne mit jemandem gesehen eigentlich. Den habe ich alleine geguckt. Das ist ein Film, den man auch gut mit jemandem teilen kann, glaube ich.
Ich habe ihn mit Freundin geguckt und das war genau die richtige Entscheidung. Es ist ein, diese Fülle, die du gerade beschreibst, ist auch ein wärmender Film. Es ist ein sehr wärmender Film, obwohl die Grundthematik auch eine sehr kalte ist. Aber diese Figuren einfach so eine Grundwärme einfach in sich tragen, die, ja, diese Kälte oder diese Ängste oder diesen Schmerz. Es ist nicht ein schmerzvoller Film. Nicht nur von erfahrenen Schmerzen, die wir sehen, sondern auch von den Wunden, die schon davor gelagert sind. Aber trotzdem schafft es dieser Film eben genau diese Fülle, wärmende Fülle zu erzeugen und diese Babygeschichte. Das Witzige war, ich habe danach den Abwasch gemacht und da ist mir klar geworden, dieser Film schafft es auch immer wieder aus der Perspektive der Hände die ganze Welt uns zu zeigen. Also das ist wirklich auch einfach grandios. Und dann dachte ich mir so, Digga, warte mal, das ist nun mal die Welt, die du siehst. Da spielen immer deine Hände eine Rolle. Du hast eigentlich immer die Hände, die vor deinen Augen herumwuseln. Und das war für mich auch wieder so ein Ding von so, diese Feinfühligkeit zu haben für, ja, in dem Sinne, die Hand ist auch ein Protagonist. Also wir haben drei Hauptfiguren. Wir haben Naofel, Gabrielle und Naofels Hand. Ja. In dem Sinne. Weil sie eben somit auch wieder mit Leben gefüllt ist. Dann habe ich diese Hände so gesehen beim Abwasch und so, guck mal an. Das ist, die begleiten dich ein Leben lang. Also ganz ehrlich, weißt du so, je nachdem wie dick man ist, hat man noch vor seinen Augen natürlich noch eine Wampe, okay. Aber also, wie oft guckt man sonst nicht irgendwie, also das sind die Körperteile, die du am häufigsten siehst, oder nicht? Mm, ja. Also ich will jetzt nicht wissen, welche Körperteile du sonst noch aufsiehst, aber.
okay, gut.
Aber weißt du, was ich meine so? Oder ist doch so, die Hände sind doch immer in Einsatz auch.
Ja.
Und was du mit Händen noch ausdrücken kannst, und da ist wieder bei der Babyszene, das ist ja wirklich die auch diese Quintessenz an sich, von der Sequenz an sich.
Ja.
Hast du noch was zu sagen zu dem Film? Ich glaube, wir haben genug Appetit gemacht.
Ja, ich weiß nicht, eigentlich nicht. Ne?
Also, das Tolle ist an dem Film, du kannst ihn, ich weiß, ist immer ungeil, aber den gibt's halt bei Netflix.
Ja. Aber macht bitte die französische Originalfassung an und schaut euch das mit Untertiteln an, weil es gibt auch die englische und ich glaube auch eine deutsche
Dubbing. Es gibt, glaube ich, alle Sprachen fast bei dem Film. Ich bin auch der Meinung, dass unsere Hörer tendenziell auch wirklich oft die Originalgeschichten sich anhören. Also wenn es eine synchronisierte Fassung gibt, die auch lohnenswert ist, haben wir schon mal gehabt bei Das Apartment zum Beispiel.
Ja, ne? Genau.
Da ist es so eine Geschichte, wo ich wirklich sage, die deutsche Version hat auch ganz eigene Werte, die in ihr drin sind. Sagen wir es dazu. Ansonsten, wir schauen die Filme immer in Original mit Untertiteln. Darauf beziehen wir unsere Kritik. Für andere Sachen können wir nicht sprechen dann.
Also. Ja, richtig.
Außer wir sagen es explizit.
Mhm. Gut, nächstes Mal wollen wir Truffaut besprechen. Nämlich
wieder mal mit Kindern.
Les quatre sont coups auf Französisch, auf Deutsch, sie küssten und sie schlugen ihn. Ist das richtig?
Richtig.
Und Border 2018 von Ali Abbasi, das wird unser Indie-Darling. Und ja. Der Film hat auch Wellen geschlagen, als er rausgekommen ist. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und auch auf den, wir hätten ihn eigentlich auch ein bisschen in ein Genre packen können, weil da ja so Fantasy-Elemente mit drin sind. Den habe ich auch schon länger auf dem Radar. Und deswegen freue ich mich, den endlich mal mit dir zu besprechen.
Dann bis dann.
So, dann bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.